Als meine vorletzte Predigt hat mir der Stefan freigestellt, nicht schon mit der nächsten Predigtreihe zu beginnen, sondern ein Thema frei zu wählen. Und ich tue mir da immer ein bisschen schwer mit so freien Themenwahlen. Mir ist meistens eigentlich lieber recht, ich habe was, an dem ich mich abarbeiten darf. Aber ich bin, auch weil wir in der Jungschar dasselbe Thema gerade ein bisschen haben, den Hebräerbrief, da über eine Stelle gestolpert, in die ich euch heute ein bisschen mit reinnehmen will. Und der Titel meiner Predigt, den habe ich ja genannt, heißt Glauben heißt unterwegs sein. Ich feiere den Hebräerbrief sehr, schon eine ganze Weile. Ist eigentlich so mein Lieblingsbrief im Neuen Testament, weil er für mich ja vieles verbindet, vieles aus dem Alten Testament ins Licht des Neuen Testamentes rückt und erklärt. Und das Alte Testament ist so mein Lieblingstestament, deswegen finde ich das im Hebräerbrief richtig cool. Der Hebräerbrief, das ist wichtig zu wissen, der Hebräerbrief, einerseits dessen Autor kennen wir nicht, aber der Hebräerbrief wurde mit einer Absicht geschrieben und das ist jetzt auch wichtig für die Stelle, um die es heute gehen soll. Der Hebräerbrief richtet sich nämlich an Judenchristen oder zumindest Christen, die sich sehr gut im Judentum eben auskannten. Und das Anliegen des Schreibers des Hebräerbriefes war es, die Christen damals zu ermutigen, an ihrem Glauben festzuhalten. Denn der Schreiber des Hebräerbriefs, der sah diesen Glauben in Gefahr durch all die schwierigen Schwierigkeiten und Herausforderungen der jungen Christenheit damals, Verfolgung und sonstige Streitereien. Er sah den Glauben der Christen in Gefahr und deswegen schreibt er diesen Brief, eben um ganz deutlich den Christen klarzumachen, was sie im Glauben haben und sie dazu zu ermutigen, an diesem Glauben festzuhalten. Und deshalb versucht der Schreiber in den ersten 11 Kapiteln, wo dann auch der Predigttext von heute drin steht, die Christen zu überzeugen, an Christus festzuhalten. Und erst in den letzten Kapiteln des Hebräerbriefs wird er dann ein bisschen praktischer. Aber die ersten 11 Kapitel, da versucht er theologisch und aus anderen Gründen den Christen zu erklären, warum sie am Glauben festhalten sollen, was sie daran gewonnen haben, dass sie an Christus glauben. Und genau in diesen 11 Kapiteln steht jetzt eben auch der Text von heute, Hebräer 11. Ich denke, viele von euch kennen Hebräer 11 oder wissen ungefähr, was da drin steht. Da geht es sehr viel um die Glaubenszeugen. Und ich habe mir die folgenden 4 Verse ausgesucht aus Hebräer 11, 13 bis 16. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämte sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Genau, ich möchte euch in der Predigt auf 3 Punkte eingehen. Und meinen ersten Punkt habe ich genannt, unterwegs im Unbekannten. Es ist doch oft so, dass wir im Glauben und auch in unserem Leben irgendwie oft in unbekanntes Terrain stoßen. Dass wir Situationen erleben, in denen wir nicht wissen, wie der nächste Schritt aussieht. In denen wir nicht wissen, wie der nächste sichere Schritt ist. Und in denen der Weg unsicher scheint und die Zukunft, die wir haben, irgendwie unklar ist. Und genau das war auch das, ja, was die Vorväter, die Patriarchen um Abraham, Isaak und Jakob erlebten. In Hebräer 13 steht ja, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Ja, sie lebten als Fremde und Gäste auf dieser Erde. Abraham zog weg in ein Land, was er nicht kannte, ohne zu wissen, ja, was ihn überhaupt erwartet. Und diese Vorväter, sie waren auf einem Weg, sie hatten eine Verheißung Gott, aber sie konnten das Ziel nicht wirklich sehen. Es war eine Reise voll ins Ungewisse, eine Reise ins Unbekannte. Abraham, wie gesagt, hat seine Heimat verlassen, seine Verwandtschaft und alles, was er kannte, alles, was ihm vertraut war, alles, was ihm Sicherheit gegeben hat, hat er hinter sich gelassen, um den Ruf zu folgen. Ein paar Verse vorher in Hebräer 11, Vers 8 steht, dass er im Glauben aufbrach, ohne zu wissen, wohin er gehen würde. Und dieser Aufbruch ins Unbekannte, das bedeutete eben für ihn, sich von den Sicherheiten zu lösen, die er hatte, und sich auf eine völlig neue Situation einzulassen, auf eine völlig neue Realität. Es war ein Schritt in eine Zukunft, die er nicht mehr so kontrollieren konnte, wie er das daheim hätte können. In eine Situation, für die es für ihn keine klaren Antworten gab. Und diese Unsicherheit, die war real. Und ja, es gab keinen festen Plan, auf den er sich stützen konnte. Er hatte nur diese Zusage Gottes. Und auch wir, denke ich, wir erleben in unserem Leben immer wieder solche Phasen, solche Momente des Unbekannten. Es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben, wo wir an so einem Wendepunkt stehen, ohne eben genau zu wissen, wie es weitergeht. Wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wenn alte Gewohnheiten losgelassen werden müssen, wenn Entscheidungen anstehen, wo wir die Folgen eigentlich noch gar nicht abschätzen können. Vielleicht ist ein beruflicher Wechsel. Vielleicht gibt es Veränderungen in der Familie oder unerwartete Herausforderungen. Ich meine, mir geht es gerade in der Situation eben so. Ich beende ja jetzt mein Arbeitsverhältnis hier und ich bin auf der Suche und auf der Frage, wie es für mich weitergeht. Also ich bin unterwegs in so was Unbekannten. Und gerade in solchen Momenten, da spüren wir, wie schwer es ist, wenn wir keine klare Perspektive haben, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, wo es weitergeht. Und dieses Unbekannte, das bringt dann oft mit sich, dass wir Zweifel haben, Zweifel bekommen, Ängste bekommen, uns vielleicht fragen, was passiert, wenn ich mich auf dieses Unbekannte einlasse. Die Bibel beschreibt immer wieder oder schreibt immer wieder von Menschen, die sich aufgemacht haben ins Unbekannte, die ins Unbekannte geführt wurden. Die Israeliten, die zogen aus Ägypten in die Wüste, nur mit der Verheißung, dass sie ins verheißene Land kommen. Aber dann gab es diese Situation, dass sie nochmal 40 Jahre lang durch die Wüste wandern mussten, wo sie nicht wussten, wie es jetzt weitergeht, wo die Zukunft im Ungewissen lag. Und ja, so gibt es viele Geschichten auch in der Bibel, wo wir sehen können, dass eben das Unbekannte, dem wir oft begegnen, ja, dass das mit Herausforderungen verbunden ist. Genau. Und dieses Unbekannte, das kann auch dazu führen, dass wie wenn man sich das vorstellt, wir sind unterwegs, also wir laufen den Weg, wie wenn wir orientierungslos sind. Wir haben keine Karte, wir wissen nicht, wo es lang geht. Wir wissen nicht, wie der nächste Schritt aussieht, wir wissen nicht, welche Abzweigung wir nehmen sollen. Und wir haben dann immer wieder mit Unsicherheiten zu kämpfen. Und es ist menschlich, dass wir eigentlich da was ganz anderes haben wollen. Wir wollen als Menschen immer Klarheit haben. Wir wollen sehen, wie es vorangeht. Wir wollen wissen, ja, wie es aussieht. Wir wollen Sicherheiten, wir wollen feste Antworten. Doch ja, das Leben zeigt uns immer wieder, dass dem nicht so ist. Und dass es immer wieder Zeiten in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben gibt, wo der Weg vor uns nicht deutlich sichtbar ist, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, was bedeutet es jetzt, wenn man in so einer Situation ist, wie geht man mit solcher Unsicherheit um? Wie kann man sich in einer Welt bewegen, wo es so viele Unsicherheiten gibt, wo so viele Unbekannten drin sind, ohne sich von der Angst, von den Zweifeln leben zu lassen und nicht loszugehen? Und ein Punkt, der mir kommen ist, vielleicht sollten wir, oder vielleicht sollten wir uns bewusst machen, dass es eben auch darum geht, das Unbekannte nicht immer nur als eine Bedrohung zu sehen, als etwas, was uns abschreckt, sondern auch darin eine Möglichkeit zu sehen. Ein Raum, in dem wir wachsen dürfen, in dem wir neue Erfahrungen machen können, in dem wir lernen können. Ein Raum, in dem sich dann auch Türen öffnen dürfen, die wir vorher gar nicht gesehen hatten. Abraham, der hatte keine so eine Landkarte, der hatte keinen genauen Plan, der hatte, wie gesagt, keine Kontrolle darüber, wie seine Zukunft groß aussieht. Und trotzdem machte er sich auf den Weg. Er wusste nicht, eben nicht, wie der Weg aussehen würde, aber er wagte es trotzdem. Er ließ sich auf diese Ungewissheit ein und diese Ungewissheit, sie lähmte ihn nicht, sondern sie wurde zum Teil seiner Berufung. Und das zeigt, ja, dass wir uns von dem Unbekannten nicht immer ja, stillstehen sollen. Manchmal müssen wir den Schritt ins Unbekannte wagen. Wir sollen uns in Bewegung setzen, eben gerade dann auch, wenn wir im Unbekannten sind. Auch dann, wenn wir nicht alle Antworten haben, sollen wir uns in Bewegung setzen. Die Frage ist also nicht, ob wir bereit sind, ins Unbekannte eigentlich zu gehen, sondern eben auch, ja, wie wir mit Unsicherheiten auf diesem Weg umgehen. Und ich möchte euch noch ein paar Fragen am Ende dieses Punktes weitergeben. Wo ist es vielleicht in deinem Leben gerade so, dass du auch so eine Ungewissheit in deinem Leben siehst, wo du vor so einem Punkt stehst, wo du nicht weißt, was da als nächstes kommt, was als nächstes dran wäre? Ja. Und diese Momente, die sind herausfordernd, aber sie gehören zu so einer Reise, auch zu so einer Glaubensreise dazu. Dieses Unbekannte auszuhalten und trotzdem Schritte zu gehen. Und vielleicht ist es eben gerade wichtig, in diesen Zeiten dieses Unbekannte nicht immer nur als Last zu sehen, als etwas, was uns ängstigt, was uns nur Zweifel bringt, sondern eben als einen Weg zu begreifen, der uns auch formen möchte, der uns neue Möglichkeiten, neue Räume aufmachen will. Dann ein zweites. Ich habe mich dann gefragt, warum haben sich dann Abraham und die Glaubensvorbilder, warum haben die sich aufgemacht? Warum sind die ins Unbekannte gegangen? Warum waren sie eben bereit, all diese Sicherheiten hinter sich zu lassen und loszugehen auf diesen Weg, dessen Ziel sie nicht mal wirklich kannten? Und die Antwort darauf, die liegt im Vertrauen, in ihrem Glauben, dass sie auf Gottes Zusage hin hatten. Sie gingen, weil sie eben auf Gottes Verheißungen bauten, weil sie Gottes Verheißungen für bare Münze nahmen. Sie wussten nicht, wie der Weg verlaufen würde, aber sie waren eben überzeugt, dass Gott treu ist und dass Gott sich an das hält, was er sagt, dass Gott sich an sein Wort hält und dass er sie nicht im Stich lassen würde. Und dieses Vertrauen, das gab ihm eben die Kraft, weiterzugehen, auch in das Unbekannte hineinzugehen, auch wenn Schwierigkeiten auf ihrem Weg lagen. Und genauso definiert der Schreiber des Hebräerbriefs ganz am Anfang des Kapitels auch, was Glauben ist. Da heißt es: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glauben, das bedeutet also, auf das zu vertrauen, dass wir noch nicht sehen können. Die Glaubensvorbilder, die Glaubenshelden, gerade in diesem Kapitel in der Bibel, die handeln nicht, weil sie eben genau bereit bereits wussten, wie es aussieht, was sie erwartet, sondern sie handelten, weil Gott ihnen ja eine Zusage gab und sie sich auf diese Zusage Gottes verlassen haben. Sie hatten von Gott keine greifbaren Sicherheiten bekommen, aber sie vertrauten darauf, dass Gott sie führen würde, dass Gott es gut mit ihnen meint und dass Gott sie leitet. Und ihr Glaube war deswegen mehr als nur auch eine vage Hoffnung darauf, sondern sie waren fest davon überzeugt, dass Gott und dass Gottes Wort zuverlässig ist. Ich habe mich bei der Vorbereitung an diese Predigt stark an ein Beispiel zurückerinnert, an einer Predigt, die ich hier schon mal gehalten habe. Aber ich fand dieses Beispiel ziemlich cool und deswegen mache ich das nochmal. Und zwar ging es damals um den Jakobusbrief. Und ich hatte damals zum Anfang der Predigt einen Psalm mitgebracht, nämlich den Psalm 119. Und da steht drin, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das Bild fand ich ziemlich cool, weil oft ist es so, dass wir dieses beschriebene Licht, wenn wir an dieses beschriebene Licht in diesem einen Vers, in diesem Psalm denken, dann denken wir oft an ein richtig helles Licht, an ein ordentliches Licht, was ordentlich ausleuchtet, so vielleicht wie der Strahler, der mich anstrahlt, und der ganz viel Licht in die Dunkelheit bringt, dass wir richtig schön weit sehen können. Und weniger denken wir vermutlich an die Öllampe, die der Schreiber damals wahrscheinlich eher im Gedächtnis hatte. Also eine Öllampe, ich habe jetzt hier mal nur so eine Taschenlampe dabei, die auch nicht sonderlich krass strahlt, aber ist gut. Also eine Öllampe, die nur ganz, ganz wenig Licht spendet, sodass wir eigentlich nur die nächsten Schritte sehen können. Und so ist es, wie der Psalmschreiber das da meint. Wir wünschen uns oft, wir hätten den großen Strahler und wir wüssten, was in der Zukunft vor uns liegt. Und wir könnten dann voll Vertrauen loslaufen, weil wir wissen ja, was kommt. Wir haben die Sicherheit. Aber so ist es oft nicht. Wir haben Gottes Wort und Gottes Wort ist wie so ein kleines Licht, was ausreicht, uns die nächsten Schritte zu zeigen, die wir im Glauben gehen können, die wir im Glauben gehen sollen. Deshalb dürfen wir eben auf sein Wort vertrauen und dass er uns Schritt für Schritt zeigt. Wir müssen nicht das Ende des Weges schon sehen mit so einem Strahler, sondern es reicht, wenn wir das kleine Licht haben, das uns Schritt für Schritt zu Gott führt. Ja, es gibt viele Momente in unserem Leben, in denen wir eben den nächsten Schritt nicht kennen, in dem der nächste Schritt unsicher ist, in dem wir nicht wissen, wie sich eine Situation entwickelt wird, in dem wir vielleicht finanzielle Unsicherheiten haben, gesundheitliche Sorgen oder vor persönlichen Herausforderungen stehen. Und diese Situationen können eben dazu führen, dass wir an Gottes Plan für uns zweifeln. Vielleicht stehen wir vor einer Entscheidung und wir können den Ausgang nicht kontrollieren. Aber genau in den Momenten sind wir eben gefragt, auf das zu vertrauen, auf Gott zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass er uns führt, darauf zu vertrauen, dass er uns den nächsten Schritt zeigt und darauf zu vertrauen, dass er den Weg kennt, auch wenn wir ihn nicht sehen und nicht kennen. Dass wir vertrauen können, auf Gott vertrauen können, dass er es gut mit uns meint. Und dass wir wie Abraham losgehen können, auch wenn wir das Ziel eben noch nicht sehen. Und eins finde ich hier bei der Abraham-Stelle auch noch richtig cool. Abraham und die Vorväter des Volkes, die glaubten Gottes Zusagen und sie hatten Gottes Zusagen vor Augen und das sogar, obwohl sie selbst die Erfüllung dieser Zusagen gar nicht mehr selbst erlebten. So steht in Vers 13, sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen. Ja, die Patriarchen, die hatten diese Zusage und sie erlebten ihr Zeitlebens nicht einmal mehr, dass diese Zusage, die sie von Gott hatten, sich wirklich erfüllt hat. Bekam Abraham ja unter anderem die Zusage, dass er der Stammvater von einem großen Volk sein wird, mit so viel Nachfolgen wie mit so viel Nachfolgern wie Sterne am Himmel sind. Aber er erlebt in seinem Zeitraum eigentlich nur, dass er noch einen Sohn bekam. Er erlebt ja also gar nicht mehr diese ganze Zusage, dass er tatsächlich so viele Nachfolger bekommt, wie Sterne am Himmel sind. Und trotzdem starb er im vollen Vertrauen auf das, was Gott ihm zugesagt hatte. Und ist es nicht auch bei uns heute so? Erleben wir das nicht auch heute in unserem Leben? Manchmal vielleicht, dass wir uns Sachen erträumt haben, geträumt haben, wo wir uns auf Zusagen verlassen haben, vielleicht auch Gottes Zusagen, und wir selbst merken, die erfüllen sich Zeit unseres Lebens gar nicht voll. Ja, nicht alles, was wir uns von Gott wünschen oder was wir von Gott erwarten oder Zusagen, die wir von Gott haben, erfüllen sich in unserem Leben, in unserer Zeit. Und trotzdem ist es, wie bei den Vorfädern, bei den Patriarchen auch, dranbleiben ist angesagt. In Vers 16 steht, doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Ja, die Vorväter, die wussten, dass sie hier auf der Erde Fremde sind. In Vers 13 steht ja auch, dass sie dieses Fremdsein annahmen und selbst für sich proklamierten. Sie wussten, sie sind Fremde hier und ihre wahre Heimat, die ist nicht hier auf der Erde, sondern ihre wahre Heimat ist schlussendlich bei Gott. Und sie wussten eben, worauf sie sich ausrichten sollten. Sie kannten das Ziel, sie wussten, meine wahre Heimat ist bei Gott. Und das sahen sie aus der Ferne. Und wie in Vers 13 dann auch so schön heißt, sie freuten sich darauf. Und wie ist es bei dir, wie ist es bei mir? Ja, wie schnell geht es mir so, dass ich dieses eigentliche Ziel, mal bei Gott zu sein, so schnell in meinem Alltag, in meinen Alltagssorgen aus den Augen verliere? Dass ich mich um meine kleinen Dinge und Probleme und Sorgen kreise, ohne das eigentliche Ziel im Fokus zu haben? Oder dass ich mich als vielleicht auch hier auf der Erde bequem mache, einrichte. Obwohl wir eigentlich, wie diese Vorväter, unterwegs sein sollten, Fremde sein sollten auf dieser Welt. Ja, ich glaube, der Glaube, den diese Vorväter so ausgezeichnet hat, war, dass sie eben auch stark wussten, wo das Ziel ist. Und dass sie dafür alles aufgegeben hatten, dass sie dieses Ziel auch erreichen können. Und da meine Frage an dich, an euch, wo ist es bei dir vielleicht dran, den Fokus auch wieder klar zu rücken? Ist es bei dir vielleicht so, dass du dich auch wieder zu sehr um deine Probleme kreist und den Fokus bei Gott, das Ziel bei Gott aus den Augen verloren hast? Und dann will ich euch noch einen letzten Punkt zum Unterwegssein weitergeben aus der Stelle. Und zwar unterwegs als Zeugnis. Das machen wir noch eins zurück. In Hebräer 11, also in diesem ganzen Kapitel, da begegnen uns viele Menschen, werden da aufgezählt, die im Glauben mit Gott unterwegs waren und im Glauben an Gott gelebt haben. Und sie alle waren eben mit Gott unterwegs. Und gerade die Urväter haben diese Erfüllung der Verheißung, wie ich es vorhin gesagt habe, in ihrem eigenen Leben eigentlich nicht erlebt. Aber unterwegs sein, dass sie unterwegs waren, das blieb eben nicht verborgen. Sie bekannten, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren und dass ihr Leben ja ein sichtbares Zeugnis dafür dadurch für andere war, dass sie eben diese große Hoffnung hatten und deswegen stehen sie dann auch in diesem 11. Kapitel. Und das Zeugnis geben, das bedeutet nicht nur, dass wir Zeugnis geben, indem wir davon reden, es bedeutet auch, dass wir eben durch unser Leben zeigen, woran wir glauben, zu wem wir gehören. Und die Menschen in Hebräer, gerade in diesem Hebräer, die lebten so, dass ja, die Umgebung erkannte, woran sie glauben. Sie suchten nach etwas, was die Welt nicht geben kann. Sie hatten Sehnsucht nach dem, was kommt. Und ihr Glaube war dadurch sichtbar, weil sie eben ihr Leben nicht auf nicht von einer anderen Realität bestimmt wurde, sondern von dieser Sehnsucht, eines Tages bei Gott sein zu wollen. Und Jesus, der sagt es in der Bergpredigt in Matthäus selbst: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Ja, wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann leuchtet das in unserem Leben auch auf. Nicht, weil wir uns da besonders anstrengen, sondern weil Gott es ist, der durch uns durchscheint und der uns prägt. Und die Frage ist dann, was sehen Menschen denn, wenn sie auf dein Leben schauen, wenn sie dein Leben betrachten? Erkennen sie in deinem Leben, dass du mit Gott unterwegs bist? Die Menschen, die im Hebräerbrief alle da so als Glaubenszeugen genannt werden, diese Menschen waren bei weitem nicht perfekt, genauso wie wir. Abraham hat gezweifelt, Mose hat gehadert, Sarah hat gelacht, um nur ein paar Sachen anzuführen. Doch die ganzen Glaubenshelden, sie sind gegangen. Sie waren unterwegs mit Gott, sie waren unterwegs mit Gott im Glauben. Und genau das ist das Zeugnis. Es geht nicht um ein fehlerfreies Leben, sondern um ein Leben, das sich immer wieder Gott anvertraut, immer wieder aufs Neue. Und Glaube ist deswegen auch nie eine Privatsache. Wer mit Gott unterwegs ist, der bleibt nicht unsichtbar. Manchmal geschieht es bei uns bewusst, indem wir ganz offen Möglichkeiten haben oder Möglichkeiten sich ergeben, dass wir anderen von dieser Hoffnung von Gott erzählen können. Aber oft geschieht auch vieles unbewusst. Oft zeigt sich das vielleicht auch in der Art, wie wir mit Herausforderungen umgehen, wie wir mit anderen Menschen überhaupt umgehen, mit anderen Menschen sprechen, wie wir anderen Menschen vergeben oder wo und wie wir Entscheidungen treffen. Ein Mensch, ja, in der Gewissheit lebt, dass seine Heimat eben bei Gott ist und nicht auf dieser Welt, der kann mit Sorgen ganz anders umgehen als ein Mensch, der diese Gewissheit nicht hat. So ein Mensch, der klammert sich nicht an den irdischen Sicherheiten fest, sondern der kann mit mehr Gelassenheit leben. Mit einer Gelassenheit, die andere vielleicht nachdenklich macht. Ich will ein kurzes Zeugnis von mir persönlich geben, was mir wiedergespiegelt wurde. Ich habe mein Abitur zweimal gemacht, freiwillig zweimal gemacht. Und als ich dann in die 13. das zweite Mal reingegangen bin, war natürlich eine andere Klasse. Habe ich mich einfach neben den Jungen gesetzt, der da ein bisschen einsam rumsaß. Und genau, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Und am Ende dieser 13. Klasse hat der Junge mir einen Brief geschrieben, wo er sich bedankt hat, dass ich in diese Klasse gekommen bin und mich neben ihm gesetzt habe, weil er die 2 Jahre davor immer der Außenseiter in der Klasse gewesen ist. Und allein, dass ich da war, ihn mit reingenommen habe und ihn da nicht verurteilt hat, er gemerkt hat, dass bei mir was anders war. Und danach hat sich, als ich diesen Brief gelesen habe, haben wir auch nochmal gequatscht. Und es hat sich mir einfach die Möglichkeit gegeben, ihm zu sagen, was bei mir so anders ist, was er so wahrgenommen hat bei mir, dass ich ganz anders tick als die anderen in der Klasse. Und wir konnten da ein bisschen über den Glauben quatschen. Und es war echt sehr cool, einfach diese Möglichkeit zu haben. Hey, wir sind als Christen, wir haben eine andere Hoffnung, wir haben einen anderen Fokus. Und das zeigt sich in unserem Leben auch dann, wenn wir das gar nicht drauf anlegen. Ich habe das auch nicht drauf angelegt. Ich wollte da eigentlich nur noch die 13. Klasse hinter mich bringen, ein zweites Mal. Genau. Und genauso, ja, ist es auch vielleicht ja, bei den Leuten in Hebräer 11. Wenn wir so unterwegs sind, wir stoßen damit aber nicht immer auf Verständnis. Wie hier in der Hebräerstelle steht, sie waren Fremde, weil sie sich eben nicht zum Maßstab dieser Welt machten und nicht nach dem Maßstab dieser Welt ausrichteten. Und auch Paulus, der greift es in Paulus, Petrus greift es in seinem Brief auf, und zwar im ersten Petrusbrief, da steht, ich habe ein bisschen was rausgekürzt: Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Gäste, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Ja, das Unterwegssein als Fremde und als Gäste auf dieser Welt, das heißt nicht, dass wir uns aus der Welt zurückziehen sollen, sondern im Gegenteil. Unser Leben hier auf der Welt, das soll ein sichtbares Zeugnis dafür sein, ja, was unsere Glauben und unsere Hoffnung ausmacht. Und Petrus macht deutlich, dass es eben Menschen gibt, die Gott nicht kennen, aber dass sie durch uns und durch das, wie wir unser Leben leben, einen Eindruck davon von ihm bekommen können. Und das bedeutet eben nicht, wie auch bei den Glaubenshelden, dass wir dafür perfekt sein müssen und alles super laufen muss. Aber es bedeutet, dass unser Leben eben anders sein darf, anders sein soll, nicht von dieser Welt geprägt sein soll, sondern von der Hoffnung, die wir haben in Gott, von der Hoffnung und der Sehnsucht, dass wir eines Tages bei Gott sein dürfen. Und ja, vielleicht werden wir trotzdem belächelt und nicht ernst genommen. Doch wir dürfen wissen, hey, unser Unterwegssein, das bleibt nicht ohne Wirkung. Und vielleicht gibt es Menschen in unserem Umfeld, von denen wir gar nicht wissen, dass sie uns beobachten, aber uns trotzdem irgendwann mal vielleicht eben so fragen: Warum bist du so anders? Warum tickst du so anders? Worauf hoffst du? Ja, wo nimmst du dein Vertrauen her? Und dann lesen wir am Ende dieser Stelle, dass Gott sich zu denen bekannt hat, die ihm vertraut haben. Da steht: Darum schämt sie sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat eine Stadt für sie bereitet. Ihr Leben, das war nicht nur ein Zeugnis für die Menschen nach draußen, sondern das war auch ein festes Zeugnis dafür, dass sie zu Gott gehörten. Und Gott stellt sich zu denen, die sich zu ihm stellen. Er bekennt sich zu denen. Und Glaube bedeutet eben deswegen unterwegs sein. Wer unterwegs ist, wer wandern geht, wer jetzt im Schnee unterwegs ist, der hinterlässt Spuren. Und die Frage ist: Welche Spuren hinterlassen wir in unserem Leben? Können wir durch das, wie wir unser Leben leben, können dadurch andere Menschen Gott erkennen? Und ich möchte zum Schluss nochmal alle drei Punkte aufgreifen. Ja, Glaube, das heißt, dass wir unterwegs sind. Wir sind als Christen unterwegs zu unserer Heimat bei Gott. Und der Weg, der ist nicht immer klar, der ist nicht immer einfach. Wir wissen nicht immer, was auf uns zukommt, und wir kennen den ganzen Weg auch nicht, wie das in unserem Leben aussieht. Aber wir dürfen im Vertrauen darauf diesen Weg gehen, dass Gott die Zusagen, die er uns gibt, und auch die Zusagen, die er gegeben hat, dass sie gelten und dass sich Gott an sein Wort hält. Und wir können gehen im Glauben daran, dass diese guten Zusagen eben gut sind und dass er es auch ans Ziel bringen wird. Und wenn wir so unterwegs sind, dann geben wir eben Zeugnis, nicht nur durch das, wenn wir davon reden, sondern auch durch unser Leben. Ein Zeugnis von dem, auf das wir hoffen, und von dem, an das wir glauben. Und dieses Unterwegssein, das bleibt eben nicht ohne Wirkung. Und dann ist es, wie hier am Ende dieses Textes auch, eines Tages so, dass wir nicht mehr unterwegs sein werden, sondern dass wir angekommen sind. Eines Tages sind wir angekommen. Eines Tages kommen wir an in dieser Stadt, die Gott für uns vorbereitet hat. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, hab Dank, dass wir dich kennen dürfen. Hab Dank, ja, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Herr, du siehst all die Umstände, die in unserem Leben sind. Du siehst all die Schwierigkeiten, all das, was wir nicht wissen, was in unserem Weg steht, Herr. Ich möchte dich bitten, dass wir trotz all dem immer wieder im Vertrauen auf dich den nächsten Schritt sehen dürfen und den nächsten Schritt mit dir gemeinsam gehen dürfen, der du das, den ganzen Weg ja, vor Augen hast und uns sicher zum Ziel führen wirst, Herr. Amen. Ja, genau. In dieser Bibelstelle von der Predigt, da geht es um diese Glaubenszeugen, die eben ihr Leben auf der Verheißung Gottes gebaut haben und dieser Verheißung Gottes getraut haben, auch wenn sie es hier auf der Erde nicht vollständig erlebt haben. Sie waren Pilger und Fremde und auf der Suche nach einer besseren Heimat. Und ihr Glaube war auf das Unsichtbare gerichtet, auf das, was man nicht sieht. Und doch fanden sie in dieser Hoffnung Halt und Ausrichtung für ihr Leben. Und wir sind heute eben als Christen auch noch auf dieser Reise unterwegs. Wir sind auch noch auf der Reise zu unserer himmlischen Heimat, die wir durch Christus Jesus bekommen und verheißen wird. Und das Abendmahl, was wir jetzt feiern wollen, das soll und kann uns auch an diese Reise erinnern. Das ist ein Zeichen dafür, ja, für die Gegenwart Jesu. Im Abendmahl ja, begegnet uns Jesus. Und im Abendmahl erinnern wir uns auch daran, dass Jesus zukünftig kommen wird. Und Jesus selbst, der ist es, der uns zu diesem Gemeinschaftsmahl mit ihm und untereinander einlädt, mit dem wir unterwegs sind. Und es ist ein Moment des Innehaltens und des Erinnerns und des Erneuerns dieser Hoffnung, die wir haben im Glauben. Und deswegen wollen wir heute das Abendmahl feiern, als Zeichen des Glaubens und des Aufrichten und des wieder Fokussieren auf den Weg. Und ich möchte euch jetzt eine persönliche Zeit der Stille geben, wo ihr ja einfach nochmal drüber nachdenken könnt, wo ihr gerade steht in der Beziehung mit Jesus, wo es vielleicht wieder Zeit ist, sich auf ihn auszurichten, wo Dinge vielleicht im Weg stehen und das vor ihm zu bringen. Und dürft dafür gerne beten und ich beende das dann, oder wir beenden das gemeinsam mit dem Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so. Und vergib uns unsere Schuld, wir vergeben unserem Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte noch kurz erklären, wie das Abendmahl abläuft. Und zwar dürfen jetzt gleich zunächst die Abendmahlshelfer, ihr von der Band und gerne auch die Technik hier vorkommen und werden erst im kleinen Kreis das Abendmahl nehmen und dann teilen wir das an euch in den Reihen aus und ihr dürft das gerne annehmen, ihr müsst nicht, ihr dürft das sehr gerne auch weitergeben und das einfach durch die Reihen weitergeben und zum Abschluss wird die Band dann anfangen, irgendwann mal erst musikalisch zu begleiten und dann in den Lobpreis überzugehen. Ich möchte aber zum Start noch die Einsetzungsworte sagen. Der Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis.